Bob Woodward, Furcht, Trump im Weißen Haus. Bob Woodward setzte neue Maßstäbe in Sachen investigativer Journalismus, als er in den 1970er Jahren mit seiner Berichterstattung zum Watergate-Skandal in die Intrigen des Politbetriebs hineinstocherte. Seine Arbeit mit seinem Kollegen Carl Bernstein spielte eine wichtige Rolle bei der Verteidigung demokratischer Werte und führte unter anderem zum Rücktritt des damals amtierenden Präsidenten Richard Nixon. Mit Furcht 2018 richtet Woodward seinen unbestechlichen Blick nun auf die US-Regierung unter Donald Trump. Für sein Enthüllungsbuch führte er hunderte Stunden Interviews mit Insidern, ehemaligen Mitarbeitern und Augenzeugen des Geschehens im Weißen Haus. Diese Blinks verknüpfen seine Beobachtungen zu einem erschreckenden Bild. Es zeigt, dass die Dinge im mächtigsten Regierungssitz der Welt völlig außer Kontrolle sind. Und dass die politischen Geschicke von einem ungeschickten, unfähigen und unberechenbaren Choleriker geleitet werden, dessen Mitarbeiter sich mit und gegeneinander verschwören, um die schlimmsten Schäden für das Land und die internationalen Beziehungen abzuwenden. Blink Nummer 1. Kurz vor der Wahl 2016 glaubte selbst Trumps Team nicht mehr an einen Wahlsieg. 2010 arbeitete der Publizist Steve Bannon an Filmmaterial, um die rechtspopulistische Tea Party-Bewegung in den USA bei ihrem überraschenden Aufstieg zu unterstützen. Noch im selben Jahr lud ihn der konservative Politikberater David Bossie zu einem Treffen mit Donald Trump ein, der damals erstmals öffentlich eine republikanische Präsidentschaftskandidatur erwog. Bannon hielt das Treffen für sinnlos und lehnte ab, fand Trumps Gebärden aber amüsant. Trump wunderte sich damals zum Beispiel ungeniert über den Einwand, seine lange Liste an Spenden für die Demokraten könnte seine Chancen als Kandidat für die Republikaner schmälern. Umso überraschter war Bannon, wie so viele andere Menschen auch, als Trump 2016 tatsächlich zum Kandidaten nominiert wurde. Bannon leitete die rechtspopulistisch orientierte Nachrichten- und Meinungswebseite Breitbart News und verfolgte den Verlauf der Wahlkampagne genau. Am 13. August 2016 rief er die Milliardärstochter Rebecca Mercer an, die sowohl das Breitbart Network als auch das Trump-Team mit großzügigen Summen unterstützte. Bannon äußerte seine Sorge über die gegenwärtige Krise. Die Zeitungen bezifferten Trumps Rückstand gegenüber Hillary Clinton an jenem Morgen mit 20% und die Kampagne schien völlig aus dem Ruder gelaufen zu sein. Mercer war völlig seiner Meinung. Der damalige Wahlkampfmanager Paul Manafort sei ein Desaster und Bannon sollte sich unbedingt selbst mit Trump treffen, um das sinkende Schiff zu retten. Mercer wusste, dass Trump die Breitbart-Artikel las und Bannon respektierte. Sie wusste, dass Bannon jemand war, dem Trump zuhören würde. Kurz darauf, nur knappe 85 Tage vor der Wahl, gab Bannon seinen Einstand als Chefstratege. Er gab der Kampagne die so schmerzlich vermisste Kontur und legte eine realistische, einfach ausführbare Agenda vor, die sich auf genau drei Dinge einschoss: Immigration, Arbeitsplätze und die amerikanische Kriegsbeteiligung im Ausland. Bannon glaubte, dass Trump sich in genau diesen drei Punkten am stärksten von Clinton absetzen konnte. Er würde Clinton als lasche Immigrationspolitikerin darstellen, als Globalisierungsbefürworterin, die Jobs ans Ausland verlor, und als Vertreterin eines verkrusteten Establishments, das unnötig amerikanische Leben in Auslandskriegen riskierte. Solange Trump nur hart genug in diese drei Kerben schlüge, würde er eine Chance haben. Bannons Plan ging auf. Am Ende war aber sogar Trump überrascht, als die ersten Ergebnisse kamen. Er hatte weder ein Übergangsteam nominiert noch einen Plan für die Besetzung der 4000 Beamtenstellen erstellt. Bannon sagte damals zutreffend, Clinton hat sich ihr Leben lang auf die Präsidentschaft vorbereitet. Trump nicht eine Sekunde. Blink Nummer 2. Die Rekrutierung von Trumps Kabinettsmitgliedern wurde von Geheimdienstinformationen überschattet. Bereits während des Wahlkampfs war der Anwalt Reince Priebus das Bindeglied zwischen dem Trump-Team und der Republikanischen Partei. Nach der Wahl ernannte Trump ihn zum Stabschef des Weißen Hauses, die erste einer ganzen Reihe von kniffligen Personalentscheidungen. Noch im Dezember 2016 nominierte Trump den General AD Jim Mad Dog Mattis zum Verteidigungsminister seines Kabinetts. Es war die erste Entscheidung gegen eine Empfehlung von Wahlkampfchef Steve Bannon, der dem Kabinett in der frei erfundenen Position des Chefstrategen beitrat. Bannon sperrte sich gegen jeden, der auch nur ansatzweise globalisierungsfreundlich schien. Mattis war während der Obama-Regierung wegen seiner aggressiven Nahostpolitik entlassen worden. Bannon aber hielt ihn für zu liberal in sozialen Fragen. Trump hatte seinen Wählern jedoch versprochen, er werde die Terrorgruppe ISIS vernichten. Und in dieser Hinsicht gingen Mattis Vorstellungen von einem Vernichtungskrieg sogar noch über Trumps Ansatz eines Zermürbungskriegs hinaus. Bei der Wahl des Außenministers entschied sich Trump für Rex Tillerson, den ehemaligen Geschäftsführer des Erdölkonzerns ExxonMobil. Trump wollte pragmatische und tatkräftige Minister, und Tillerson konnte zahlreiche milliardenschwere Geschäftsabschlüsse rund um den Globus vorweisen. 2013 hatte Wladimir Putin ihm sogar den Orden der Freundschaft für sein wirtschaftliches Engagement in Russland verliehen. Für sein Wirtschaftsressort rekrutierte Trump zwei ehemalige Mitarbeiter der renommierten Investmentbank Goldman Sachs. Er machte den ehemaligen Hedgefondsmanager Steven Mnuchin zum Finanzminister und Goldman Sachs, früheren COO Gary Cohn, zum Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats. Ansonsten machte Trump es sich regelrecht zur Aufgabe, von Obama gefeuerte Politiker wieder zurückzuholen. Michael Flynn zum Beispiel wurde Trumps nationaler Sicherheitsberater. Im Februar 2017 wurde bekannt, dass er bereits vor seiner Amtseinführung Sanktionen mit einem russischen Botschafter verhandelt hatte. So wurde er das erste von mehreren Kabinettsmitgliedern, die schon nach relativ kurzer Zeit zurücktraten. Einer der führenden Ermittler in der Causa Flynn war der damalige FBI-Direktor James Comey. Zu diesem Zeitpunkt waren Trump und Comey schon miteinander bekannt. Trump war vor seinem Antritt zu einem Treffen mit drei Männern geladen worden, besagtem FBI-Chef Comey, dem nationalen Geheimdienstdirektor James Clapper und CIA-Direktor John Brennan. Während dieses Treffens unterrichteten die drei Geheimdienstchefs den designierten Präsidenten über zwei brisante Ermittlungen. Erstens gab es Anzeichen dafür, dass die Präsidentschaftswahlen 2016 von Russland beeinflusst worden waren. Noch schockierender war für Trump allerdings die zweite Nachricht. Dem sogenannten Steele-Dossier zufolge besaß Russland belastendes Material, das Trump bei einem Besuch in Moskau 2013 in kompromittierenden Situationen mit zwei Prostituierten zeigte. Link Nummer 3. Die Trump-Regierung lag vom ersten Tag an im Streit über Nord- und Südkorea. Trumps Verhältnis zu den US-Geheimdiensten stand also von Beginn an auf wackeligen Beinen. Erst informierte ihn das Dreigespann über die Wahlmanipulation der Russen. Und keine 10 Tage vor seiner Amtseinführung am 20. Januar 2017 wurden Details aus dem Steele-Dossier auf BuzzFeed veröffentlicht. Er hatte noch nicht einen Tag im Oval Office verbracht und stand schon auf Kriegsfuß mit den Geheimdiensten. Als Trump dann ins Weiße Haus einzog, brauchte er nach Flynns Diskreditierung einen neuen nationalen Sicherheitsberater. Seine Wahl fiel auf General H.R. McMaster, einen weiteren Veteranen. Woodward beschreibt die Berufung als überhastet und typisch für Trump. Sämtliche ordnungsgemäßen Verfahren zur Entlassung eines amtierenden US-Offiziers wurden übersprungen. Der neue Präsident scherte sich offensichtlich wenig darum, wie die Dinge normalerweise gehandhabt wurden. Der nächste Problemfall waren die langjährigen Beziehungen zwischen den USA und Südkorea. Trump konnte nicht begreifen, warum die USA 10 Milliarden Dollar für ein hochmodernes Raketenabwehrsystem ausgaben, um es dann in irgendeinem Scheißland wie Südkorea zu installieren. Dazu kam, dass für die USA ein Handelsdefizit von 18 Millionen US-Dollar gegenüber Südkorea zu Buche stand. Trump verstand die Welt nicht mehr. Seine USA ließen sich von genau den Leuten verarschen, deren Schutz er so teuer bezahlte. Für ihn stank das alles zum Himmel. Ein Berater nach dem anderen, darunter auch McMaster, Mattis und Cohn, versuchte Trump klarzumachen, warum das Verhältnis zu Südkorea für die USA Anfang 2017 so wichtig war wie noch nie. Nordkorea war dabei, der internationalen Gemeinschaft mit Raketentests und seiner nuklearen Stärke zu drohen. Ja, das teure Raketenabwehrsystem THAAD beschützte Südkorea. Es hätte aber auch innerhalb von nur 7 Sekunden einen Raketenabschuss Nordkoreas in Richtung der USA registrieren und entsprechend blitzschnell reagieren können. Trumps Vorschlag, das System auf amerikanischem Boden zu stationieren, hätte die Reaktionszeit auf 15 Minuten erhöht. Das wäre im Ernstfall ein eklatanter Unterschied. Trumps nächster Vorschlag bestand darin, den Abzug des Abwehrsystems als Druckmittel für die Neuverhandlung des amerikanisch-koreanischen Freihandelsabkommens CORES zu verwenden. Sehr zum Frust seiner Berater. Mattis, Cohn und Tillerson erklärten Trump geduldig, wie wichtig südkoreanische Geheimdienstinformationen und die US-Präsenz in der Region für die nationale Sicherheit des Landes waren. Aber der Präsident schaltete auf Durchzug. Nachdem Trump in einem Meeting den Abzug aller US-Soldaten aus Südkorea gefordert hatte, konnte Außenminister Tillerson nur noch kopfschüttelnd murmeln: Er ist ein verdammter Idiot. Link Nummer 4. Afghanistan wurde zu einem weiteren Streitthema in Trumps Weißem Haus. Schon 2011 hatte Trump wütend für einen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan getwittert und den gesamten Einsatz als totales Desaster und Verschwendung von Milliarden bezeichnet. 5 Jahre später wurde diese Rhetorik zum Wahlversprechen und Trump war entschlossen, Wort zu halten. Die Umsetzung erwies sich jedoch als schwieriger als erwartet. So vehement Trump auch die Rückkehr der Soldaten forderte, das Thema Afghanistan sollte die neue Regierung das gesamte erste Amtsjahr über beschäftigen. Trump, Bannon und Keith Kellogg, der Stabschef des Nationalen Sicherheitsrats, waren für einen kompletten Abzug der Truppen. Sicherheitsratschef H.R. McMaster machte sich dagegen für einen anderen Ansatz stark, den er als R4-Plan bezeichnete. Reinforce, Realign, Reconcile, Regionalize. Also verstärken, neu ausrichten, versöhnen, regionalisieren. McMaster wollte Geld, Soldaten und Equipment schicken, um verhältnismäßig stabile Regionen zu fördern. Das sollte die afghanische Regierung stärken, der Korruption entgegenwirken und Regionalmächte wie Indien einbinden. Die Abzugsbefürworter um Bannon konterten mit einem Gegenvorschlag. Das Militär sollte die Verantwortung in Afghanistan sukzessive an die CIA übergeben. Der Geheimdienst sollte paramilitärische Kräfte entsenden und einheimische Soldaten ausbilden. Doch als es darum ging, Trump die Pläne zu unterbreiten, war die CIA entweder nicht in der Lage oder nicht willens, das Ruder in Afghanistan zu übernehmen. Im Gegenteil. Die Behörde warnte Trump, ein Abzug der US-Truppen würde ein Machtvakuum schaffen, das nur noch weitere Extremisten in die Region locken würde. So blieb nur noch McMasters R4-Plan. Trump wollte später nicht als der Präsident in die Geschichte eingehen, der nichts getan hatte, um ein zweites 9/11 zu verhindern. Selbst wenn das bedeutete, sein Wahlversprechen zu brechen und 4000 weitere Soldaten nach Afghanistan zu schicken. Bannon war am Boden zerstört. McMaster setzte den Plan um, doch die Lage in Nahost verbesserte sich nicht. Sie verschlechterte sich eher. Trump fühlte sich von McMaster hintergangen und machte ihn vor anderen Mitarbeitern nieder. Im September 2017 hörte Trump plötzlich, China baue im großen Stile Kupfer in Afghanistan ab. Da verlor er völlig die Kontrolle. Wie in aller Welt, schrie er seine Berater an, konnten sich die USA derart verarschen lassen? Wie konnten sie Milliarden in Afghanistan verschwenden, während sich China hinter ihrem Rücken an Rohstoffen bereichere? Warum gruben sie selbst keine Ressourcen ab? Die Nachricht vom chinesischen Rohstoffraub stellte sich kurze Zeit später als Falschmeldung heraus. Blink Nummer 5. Trumps Berater bissen bei ihm immer wieder auf Granit, ganz besonders beim Thema Außenhandel. In der Bannon'schen Weltsicht, die Trump so offensichtlich teilte, war das politische Establishment schuld am Verlust amerikanischer Arbeitsplätze. Dessen internationale Handelsabkommen würden den einheimischen Markt mit Billigwaren überschwemmen und so ehrliche Amerikaner um ihre Fabrikjobs bringen. Gary Cohn, Trumps wichtigster Berater in Wirtschaftsfragen und vormals COO von Goldman Sachs, war da anderer Meinung. Genau wie 99% aller anderen Ökonomen in den USA. Cohn druckte stapelweise Statistiken aus, um zu zeigen, wie sehr die USA vom internationalen Freihandel profitierten und dass sie sich längst von einer Industrienation zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickelt hatten. Trump jedoch weigerte sich, Daten und Statistiken zu lesen. Also ließ Cohn große und einfache Grafiken drucken. Sie illustrierten, wie sich ehrliche Amerikaner dank billiger Importe brandneue Flatscreens kaufen konnten und immer noch genug Geld hatten, um in Restaurants zu essen oder sich Kaffee bei Starbucks zu holen. Es half alles nichts. Wenn Trump sich einmal eine Meinung gebildet hatte, konnte man ihn selbst mit den plausibelsten Argumenten nicht überzeugen. Kern seiner Sturheit war Trumps Credo, unter keinen Umständen Schwäche zu zeigen. Seine oberste Regel, sich nie zu entschuldigen oder Fehler einzugestehen, schien sowohl beruflich als auch privat zu gelten. Beziehungstipps an Kollegen bestanden sinngemäß darin, echte Macht erreiche man nur durch das Verbreiten von Furcht und unerschütterliche Hartnäckigkeit. Man müsse stets an seinem Standpunkt festhalten, immer auf seinen Willen drängen und unter gar keinen Umständen Versäumnisse eingestehen. Trump selbst jedenfalls schien eisern danach zu leben. Egal wie viele Sachverständige ihn von seiner irrigen Einstellung zum freien Handel abbringen wollten, er schaltete stur auf Durchzug. Immer wieder verlangte er nach einem Entwurf für einen Austritt der USA aus CORES und aus NAFTA, dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen mit Mexiko und Kanada, das die Grundlage für ein Handelsvolumen von 1 Billion US-Dollar pro Jahr ist. Cohn und Landwirtschaftsminister Sonny Perdue feuerten aus allen Rohren. Die USA erzielten mit den Exporten nach Mexiko und Kanada einen jährlichen Handelsüberschuss von 39 Milliarden Dollar. Ohne NAFTA gäbe es womöglich keine Abnehmer für diese Produkte. Und die Verluste würden gerade diejenigen Familien im Herzen des Landes treffen, die Trump ihre Stimme gegeben hätten. Trumps Antwort? Man dürfe sich nicht weiter verarschen lassen. Er ließ seinen Stabssekretär Rob Porter ein Schreiben aufsetzen, in dem die USA ankündigten, dass sie unter Einhaltung der 180-tägigen Frist aus NAFTA austreten würden. Doch es gab bereits Pläne, um das Schreiben zu stoppen. Blink Nummer 6. Stabssekretär Rob Porter hielt Trump mehr als einmal davon ab, irreparable Schäden anzurichten. Rob Porters Karriere begann mit einem Jurastudium in Harvard und einem Praktikum beim Senat. Später arbeitete er als Stabschef für Senator Orrin Hatch in Utah. Cohn wusste, dass Porter in seiner Rolle als Stabssekretär zu den wenigen Menschen gehörte, die so etwas wie Ordnung ins Weiße Haus brachten. Tatsächlich nutzte Porter die Nähe zu Trump, um wo immer möglich für ein kleines bisschen Stabilität im Chaos zu sorgen. Das hieß konkret, dass er den Präsidenten schützte vor unnötigen Ablenkungen, negativen Einflüssen und seinen eigenen fehlgeleiteten Instinkten. Der Selbstschutz wurde zur Methode. Porter, Cohn und Mattis konspirierten mehrmals, um gefährlichen Papierkram an Trumps signierwütiger Hand vorbeizulotsen. Das Kündigungsschreiben für NAFTA war das beste Beispiel. Der Präsident verlangte nach dem Dokument, Porter informierte Cohn, sobald es auf seinem Schreibtisch lag, und Cohn nutzte seinen Zugang zum Oval Office, um das Dokument zu entwenden, bevor Trump es unterschreiben konnte. Das Spiel funktionierte nur, weil Trump die bemerkenswerte Fähigkeit besaß, alles zu vergessen, was nicht seine unmittelbare Aufmerksamkeit verlangte. Wenn es Porter gelang, den Präsidenten von NAFTA-relevanten Themen abzulenken, konnten ganze Wochen vergehen, bis Trump das Wort im Fernsehen hörte und zornig nach einem weiteren Kündigungsschreiben schrie. Dann ging das Ganze wieder von vorne los. Klingt, als sei das Präsidialamt der USA, die höchste exekutive Behörde des Landes, im Grunde völlig handlungsunfähig? Ganz recht. Genau das war Woodwards Meinung nach der Fall. Stabschef Priebus entwickelte einen Plan, um die Kollateralschäden von Trumps fahrigem Regierungsstil einzudämmen. Ab sofort sollte Trumps komplette Terminplanung über Porter laufen und seine Anordnungen sollten erst dann in Kraft treten, wenn sie verschriftlicht, von Porter bearbeitet und von Trump signiert waren. Der Plan war gut. Er hielt nur nicht lange. Denn andere Mitarbeiter hatten andere Vorstellungen. Trumps Tochter Ivanka zum Beispiel war überzeugt, dass für sie andere Regeln galten als für den Rest des Stabs. Steve Bannon soll mindestens einmal explodiert sein und brüllend daran erinnert haben, sie müsse wie alle anderen den Weg über Priebus nehmen, wenn sie zum Präsidenten wolle. Ivanka deutete sich zunehmend die Rolle einer First Daughter zurecht. Ihre Meinung wurde von ihrem Mann Jared Kushner gestützt und stand der von Bannon meist diametral gegenüber. Trump nannte die beiden zärtlich die gemäßigten Demokraten aus New York und beließ es dabei. Bannon aber war außer sich vor Wut darüber, dass Ivanka sich politisch auf Augenhöhe mit ihm wähnte. Blink Nummer 7. Die Russland-Ermittlungen brachten Trump wiederholt an den Rand des Wahnsinns. Am 18. Mai 2017 herrschte Untergangsstimmung im Weißen Haus. Einen Tag zuvor war der frühere FBI-Direktor Robert Mueller vom Justizministerium zum Sonderermittler zu den möglichen Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und russischen Kräften ernannt worden. Sein vage formulierter Auftrag, sämtliche Verdachtsmomente zu prüfen, gab ihm quasi carte blanche, nach Belieben gegen den Präsidenten zu ermitteln. Trump verbrachte den 18. Mai 2017 entsprechend in einem einzigen unkontrollierbaren Wutausbruch. Die anhaltenden Sonderermittlungen erzeugten einen explosiven Dauerzustand. Trump wurde zur chronisch tickenden Zeitbombe, von der niemand wusste, wann sie wieder hochging. Wie aber war es so weit gekommen? Am 9. Mai 2017 waren die Versuche, Trump zu zähmen, erstmals nach hinten losgegangen. An jenem Tag fasste der Präsident den impulsiven Beschluss, den amtierenden FBI-Direktor James Comey zu feuern. Er hielt ihn für einen Wichtigtuer, dessen Russland-Ermittlungen außer Kontrolle geraten wären. Der Hintergrund? Das FBI hatte kurz zuvor begonnen, auch Kushners geschäftliche Vergangenheit zu durchleuchten. Da platzte Trump der Kragen. Bannon gefiel der Gedanke gar nicht. Comeys Entlassung würde das FBI nur anstacheln, noch tiefer in Trumps Vergangenheit zu graben. Da Trump seine Entscheidung aber bereits getroffen hatte, stießen seine Einwände auf taube Ohren. Am Ende konnte er ihn immerhin überzeugen, die Entscheidung vorher mit Donald McGahn, dem Rechtsberater des Weißen Hauses, zu besprechen. McGahn verwies Trump an Rod Rosenstein, den stellvertretenden Generalstaatsanwalt, der als zweiter Mann hinter dem Justizminister der eigentliche Kopf des FBIs war. McGahn dachte, Rosenstein würde die Angelegenheit mit Fingerspitzengefühl behandeln und Trump den Wind aus den Segeln nehmen. Solche Versuche, den jähzornigen Präsidenten durch Verzögerungstaktiken zu bremsen, waren inzwischen behördenübergreifend zur Tagesordnung geworden. Umso größer war die allgemeine Überraschung, als Rosenstein umgehend einwilligte, die Gründe für Comeys Entlassung in einem Memo zu erläutern. Die Argumentation drehte sich ironischerweise um Comeys vermeintlich unsensiblen Umgang mit Hillary Clintons E-Mail-Affäre im Wahlkampf 2016. Trump war glücklich und kurz darauf stand das Memo in der Presse und Comey auf der Straße. Wenige Wochen nach seiner Entlassung gab Comey bekannt, Aufzeichnungen zu sämtlichen Gesprächen mit Trump zu haben. Den Notizen nach hatte Trump versucht, das FBI in den Ermittlungen zu Michael Flynns Russland-Kontakten zu einem milden Umgang zu bewegen. Genau diese mögliche Strafvereitelung war der Grund dafür, dass Rosenstein Mueller mit den Sonderermittlungen gegen Trump beauftragte. Für Trump war das Ganze eine einzige große Verschwörung und himmelschreiende Ungerechtigkeit. Blink Nummer 8. Trump nahm Twitter sehr, sehr ernst. Eine von Trumps treuesten Begleiterinnen seit dem Wahlkampf war Hope Hicks, ein ehemaliges Model, die es unter Trump zur PR-Spezialistin geschafft hatte. Am 29. Juni 2017 sah sie sich jedoch gezwungen, ihre Bedenken über Trumps tyrannische Twitter-Tiraden zu äußern. Sein Verhalten sei politisch nicht hilfreich. Grund für die Kommunikationskrise war einer von Trumps frühmorgendlichen Tweets, der dieses Mal Mika Brzezinski erwischt hatte, die Co-Moderatorin der MSNBC-Morgensendung Morning Joe. Die grenzdebile, verrückte Mika sei zusammen mit ihrem Co-Moderator Psycho Joe auf einer seiner Partys erschienen. Sie blutete stark von einem Gesichtslifting, schrieb Trump. Trumps Tweet kam nicht besonders gut an. Am wenigsten bei den vielen Frauen, die er schon mit seinen sexistischen Kommentaren aufgebracht hatte, wie etwa dem, dass er als Prominenter Frauen nach Belieben an ihr Geschlechtsteil fassen könne. Trump musste erneut daran erinnert werden, dass er auch die Stimmen weiblicher Senatsmitglieder brauchen würde, um beispielsweise Obamacare abzuschaffen. Und diverse Senatorinnen wie Susan Collins aus Maine und Lisa Murkowski aus Alaska waren empört über den respektlosen Tweet. Doch bei Trump war von Reue keine Spur. So bin ich, so kommuniziere ich, deshalb bin ich gewählt worden, deshalb bin ich erfolgreich. Twitter sei sein Megafon und der eine Kanal, über den er direkt und ungefiltert zu seinen Wählern sprechen könne. Twitter war Trump derart wichtig, dass er alle seine Tweets mit mehr als 200.000 Likes von seinen Mitarbeitern ausdrucken ließ. Er studierte die Best-of-Sammlung und suchte nach Gemeinsamkeiten, um in Zukunft noch reichweitenstärker zu tweeten. Es stellte sich heraus, dass die erfolgreichsten Tweets die schockierendsten und anstößigsten waren. Als Twitter die maximale Tweetlänge von 140 auf 280 Zeichen erhöhte, stand Trump kurz ernsthaft vor einem Dilemma. Die Erhöhung des Zeichenlimits war einerseits eine gute Sache, denn so könne er sich noch besser ausdrücken. Doch war es nach seinen Worten andererseits auch schade, denn ich war der Ernest Hemingway der 140 Zeichen. Doch bei Trumps digitalem Verhalten stand weit mehr auf dem Spiel als das Zerwürfnis mit einem Vormittags-Talkshow-Host. Als sich der US-Präsident und Diktator Kim Jong-un in den Tagen der nordkoreanischen Atomwaffentests gegenseitig angingen, schrieb Trump irgendwann: "Ich habe auch einen Atomwaffenknopf, aber der ist viel größer und mächtiger als seiner. Und mein Knopf funktioniert." Trump liebte solche Anfeindungen. Und hinter den Kulissen waren seine Mitarbeiter damit beschäftigt, den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Blink Nummer 9. Nachdem beide ihr Menschen Mögliches gegen das Chaos unternommen hatten, traten sowohl Priebus als auch Bannon zurück. Stabschef Reince Priebus soll Trumps Schlafzimmer als Werkstatt des Teufels bezeichnet haben. Hier, in aller Abgeschiedenheit von der Welt und sogar seiner Gattin, sah der Präsident alleine fern, um sich über die Nachrichten zu ereifern und seine Tweets in die Welt zu donnern. Die Sonntagabende waren die schlimmsten und wurden von Priebus daher Geisterstunde genannt. Priebus tat sein Bestes, um Trump zu zügeln. Er plante ihm an Sonntagabenden weniger Fernsehzeit in den Kalender, um ihm das Kanonenfutter für seine Twitter-Tiraden zu nehmen. Aber Trump bestand auf seinen sonntäglichen 6 Stunden Cable News. Genauso wie er und bestimmte Menschen in seiner Entourage Mittel und Wege fanden, um Porter als sekretarielle Kontrollinstanz zu übergehen. Dann kam die Abstimmung zur geplanten Abschaffung von Obamacare. Trump hatte Priebus bis zuletzt als seinen Verbindungsmann zu den Republikanern betrachtet und den Erfolg seines Prestigeprojekts zu einem großen Teil von ihm persönlich abhängig gemacht. Als die Abstimmung verloren ging, wusste Priebus daher sofort, dass seine Zeit gekommen war. Am 28. Juli 2017 reichte er sein Rücktrittsgesuch ein. Das Ende ihrer intensiven Zusammenarbeit hatte er sich trotzdem anders vorgestellt. Er und Trump sprachen an Bord der Air Force One offen über die nötigen Schritte für einen adäquaten Ersatz. Priebus bot seine Hilfe an und Trump wollte am Wochenende darüber nachdenken. Doch kaum war die Maschine gelandet, twitterte Trump, dass Innenminister John Kelly Priebus' Nachfolger als Stabschef werden würde. Priebus erkannte, dass Trump ihr professionelles Verhältnis mit einer Lüge beendet hatte. Er erkannte auch, dass Trump weder Empathie noch Mitleid kannte. Kurz darauf quittierte auch Bannon den Dienst, worauf Trump behauptete, er hätte ihn ohnehin feuern wollen. Als Bannon in den Medien sagte, Trump würde am Ende doch gemeinsame Sache mit dem Establishment machen, ließ sich Trump zu immer gröberen Beleidigungen hinreißen. Nachdem herauskam, dass Bannon eine der wichtigsten Quellen für Michael Wolffs umstrittenes Enthüllungsbuch Feuer und Zorn gewesen war, ließ Trump in einem Statement verlauten, Bannon hätte seinen Verstand verloren. Bannon konterte, Trump sehe zu viel fern und habe nicht den Mut gehabt, an ihrer gemeinsamen Agenda festzuhalten. Blink Nummer 10. Cohn half, die unausgegorene Steuerreform durchzuboxen, verzweifelte aber an Trumps wirrer Zollpolitik. Die Verabschiedung von Trumps umstrittener Steuerreform Ende 2017 war der erste und einzige legislative Erfolg des ersten Regierungsjahrs. Die Steuervergünstigungen sollten offiziell vor allem mittelständischen Familien zugutekommen. In Wirklichkeit aber wollte Trump die Unternehmenssteuer senken, was seiner Meinung nach Milliarden von US-Dollar in die Staatskassen spülen würde. Viele ursprünglich US-amerikanische Unternehmen hatten ihren Hauptsitz in Länder mit niedrigeren Umsatzsteuersätzen wie Irland verlagert. Sie machten ihre Betriebsstätten in den USA zu Zweitniederlassungen und sparten so eine Menge an Steuerausgaben. Diese als Inversion bezeichnete Praxis, Steuerschlupflöcher zu nutzen, war Trump ein Dorn im Auge. Irlands Unternehmenssteuer lag 2017 bei mickrigen 9%. In den USA lag der Satz zu diesem Zeitpunkt bei 35%. Trump wollte die Unternehmenssteuer daher auf 15 oder besser noch auf 10% herabsetzen. Er mochte schöne, runde Zahlen wie diese, weil er sie einfach erinnern und seinen Wählern verkaufen konnte. Cohn musste ihm immer wieder erklären, warum man derlei Änderungen nicht mit einer einfachen Unterschrift beschließen konnte. Cohn erfuhr am eigenen Leib, wie schwer es war, in Washington Steuerdeals zu verhandeln. Jeder Senator stellte seine eigenen Bedingungen für die Zustimmung zu Trumps Reform. Floridas Senator Marco Rubio zum Beispiel verlangte eine Erhöhung der Steuerfreibeträge für Kinder von 1.000 auf 2.000 US-Dollar im Gegenzug für seine Stimme. Als Cohn alle Stimmen zusammen hatte, waren die Reformpläne so sehr von Zugeständnissen zerfasert, dass ihr wirtschaftlicher Nutzen fraglich war. Fest stand nur, dass die Höchstverdiener und Großunternehmen am stärksten von den Steuersenkungen von 35 auf 21% profitieren würden. Zu den wenigen Profiteuren im mittelständischen Bereich gehörten kleine Unternehmungen wie die Trump Organization, die ab sofort sagenhafte 20% weniger Steuern zahlte. Als Trump sich im März 2018 wieder einer seiner größten Obsessionen, den Zollgebühren, zuwandte und Zölle auf Eisen- und Aluminiumimporte einführen wollte, war das Maß für Cohn voll. Er wusste, dass dies der US-Wirtschaft schaden würde, auch den heimischen Autobauern, die Trump zu schützen und fördern, gelobt hatte. Der Präsident ignorierte seine Einwände und führte die Zölle trotzdem ein. Cohn war durchaus willens, einen verlorenen Kampf zu führen. Aber Trump war einfach völlig unberechenbar. Auf der einen Seite wollte er ein besseres Handelsabkommen mit China durchsetzen, nur um die wochenlangen Verhandlungen durch die sture Einführung von Zöllen auf Eisenimporte zu sabotieren. Es war schlichtweg sinnlos und Cohn hatte genug. Er reichte am 2. April 2018 seine Kündigung ein. Blink Nummer 11. Auch Trumps Anwalt trat zurück, weil Trump seinen Rat nicht befolgte. An manchen Tagen war Trump so sauer über irgendeine Meldung zu den Sonderermittlungen von Ex-FBI-Direktor Robert Mueller, dass es gar keinen Sinn hatte, eine rationale Entscheidung zu einem der vielen dringenden politischen Themen zu erwarten. Trump konnte sich glücklich schätzen, mit John Dowd einen besonders treuen Anwalt an seiner Seite zu haben. Dowd war ein 76-jähriger Veteran mit einer langen Karriere in der Strafverteidigung. Als andere Anwälte zögerten, Trump zu vertreten, sah Dowd die Chance, sein Lebenswerk mit einem hochkarätigen Fall zu krönen. Dowd ging seiner Aufgabe hingebungsvoll nach. Er ging zu den unmöglichsten Zeiten ans Telefon, wenn Trump seinem Ärger über die Sonderermittlungen Luft machen musste. Wo Trump eine politische Verschwörung witterte, stimmte Dowd beschwichtigend zu. Da versuchen ein paar Loser, sie ordentlich in die Scheiße zu reiten. Doch egal, wie viel Dowd beschwichtigte, beruhigte und beriet, er biss sich wie alle anderen die Zähne aus, wenn Trump einmal eine Entscheidung getroffen hatte. Im März 2018 versuchte Dowd, Trump auf seine Aussage zu den Ermittlungen vorzubereiten. Er simulierte die Anhörung, indem er Trump mit möglichen Fragen der Anklageseite konfrontierte. Trump antwortete meist, er könne sich nicht mehr an die Details erinnern. Als Dowd Comey und die Causa Flynn aufbrachte, geriet Trump in Rage darüber, wie ungerecht das alles doch sei. Dowd gelangte zu der Überzeugung, Trump sollte besser nicht zu den Ermittlungen aussagen. Er erinnerte sich auch an den Bericht eines befreundeten Anwalts aus Florida, der Trump einst selbst hatte verhören müssen. Demnach hatte Trump sich allein auf die Frage nach seiner Erwerbstätigkeit in einen zähen Monolog ergossen, dessen Transkription 16 Seiten füllte. Trump bestand trotzdem auf seiner Aussage. Er glaubte, dass es ihn in der Öffentlichkeit schlecht dastehen ließe, wenn er sie zurückzog. Damit sah sich Dowd außerstande, Trump zu helfen. Er würde seinen Mandanten nicht erfolgreich verteidigen können, wenn dieser sich weigerte, seinem Rat zu folgen. Er reichte am 22. März 2018 seine Kündigung ein. In diesem Fall verstand Trump sogar die Beweggründe für den Rücktritt und dankte Dowd für seine hervorragende Arbeit. Dowd war sicher, dass Mueller und sein Ermittlerteam wenig in der Hand hatten, um eine Verbindung zwischen Trumps Wahlkampfteam und russischen Stellen oder eine Strafvereitelung bei Mike Flynn zu belegen. Nach 9 Monaten als Trumps Anwalt hatte er allerdings die schlimmsten Makel des Präsidenten erlebt. Egal, ob es sein launischer politischer Führungsstil, seine peinlichen Ausreden, seine bizarren Tweets oder seine absurden Beschwerden über vermeintliche Fake News waren, er wusste, dass Trump ein Lügner war. Vielen Dank, dass du dir Furcht, Trump im Weißen Haus von Bob Woodward angehört hast. Man könnte diese Blinks folgendermaßen zusammenfassen. Den Nachforschungen des renommierten Journalisten Bob Woodward zufolge wurde Donald Trumps Weißes Haus in den ersten 2 Regierungsjahren von Chaos und Verunsicherung dominiert. Trump umgab sich mit strittigen Kabinetts- und Stabsmitgliedern, deren Meinung seiner eigenen oft diametral gegenüberstand. Sobald er sich eine Meinung zu einem bestimmten Thema gebildet hatte, war er selbst durch die stichhaltigsten Argumente nicht mehr vom Gegenteil zu überzeugen. Er war jähzornig, uneinsichtig und traf impulsive Entscheidungen, deren fatale Folgen seine direkten Mitarbeiter oft nur abwenden konnten, indem sie sich seinen Anweisungen widersetzten.
Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Furcht, Trump im Weißen Haus als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.